Willkommen bei Scale and Help, dem Podcast für Unternehmensnachfolge, Transformation und echten Impact. Mit Carlo Jesse triffst du die spannendsten Unternehmer und Nachfolger im deutschsprachigen Raum. Hier erfährst du, wie Unternehmen erfolgreich übergeben, skaliert und neu gedacht werden. Unsere Mission: One Business, One School. Let's go!
Herzlich willkommen im Scale and Help Podcast. Ich freue mich, heute meinen Gast Marc-André Albrecht hier zu haben. Auf ein Gespräch, auf das ich mich schon seit einigen Wochen freue. Marc-André hat ein Unternehmen in der Finanzplanung, Finanzberatung aufgebaut. Er kommt auch aus einer Familie, bei dem der Vater auch schon über Jahrzehnte in dem Bereich ist. Das Kuriose ist, er ist nicht direkt ins elterliche Unternehmen eingestiegen, sondern hat die Entscheidung getroffen, neu zu gründen. Nachdem er Wirtschaftswissenschaften studiert hat, Wirtschaftspsychologie, auch eine ganz spannende Kombination, deswegen ich bin gespannt, da mehr drüber zu erfahren. Viele Jahre auch in Startups gearbeitet, Plattformunternehmen, also wirklich Erfahrungen extern gesammelt. Auch bei großen Finanzplanungskonzernen, dann aber wirklich den Schritt in die Selbstständigkeit. Und da wollen wir einfach heute mehr drüber erfahren. Herzlich willkommen, Marc-André.
Ja, hallo, Carlo. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich habe ja schon mal eine kurze Einführung gemacht, aber das wollen wir jetzt natürlich vielleicht einfach nochmal von dir direkt hören, wie das alles gestartet ist. Beginnen wir einfach mal, du kommst aus einem Familienunternehmen, dein Vater ist seit vielen Jahrzehnten selbstständig. Beginnen wir doch einfach mal, wie hast du so die Selbstständigkeit deines Vaters in der Kindheit und Jugend wahrgenommen? Wie hat es dich beeinflusst? Wie war eigentlich so der ganze Start?
Ja, also mein Vater, wir haben letztes Jahr 40-Jähriges gefeiert, hier auch bei uns im Büro in Osnabrück, ganz groß mit vielen Kunden und Partnern, das war eine schöne Sache. Und mein Pitch ist eigentlich immer, dass ich seit 34 Jahren in der Finanzbranche bin, ja, also 34 Jahre alt und 34 Jahre hier. Genau, ja. Eigentlich seit Kindheitstagen an das auch so miterlebt, ne? Also klar, wenn du selbstständig bist und ein Unternehmen aufbaust, habe ich halt mitbekommen, selbst und ständig. Also unter der Woche, sage ich mal, wenig von meinem Vater miterlebt, ne? Wenn wir in die Schule gegangen sind, meine Schwester und ich, da ist er schon aus dem Haus gewesen. Und wenn wir dann schlafen gegangen sind, dann war er halt noch auf Kundenterminen. Das ist so Fluch und Segen des Unternehmertums dann in dem Moment. Aber was ich dann halt auch immer mitgenommen habe, ist halt durch verschiedene Zeiten, die man so hat, halt durchzubeißen. Und Gas zu geben, ne? Also wirklich dran zu bleiben und verschiedene Optionen abzuwägen, auch immer unterwegs zu sein. Gerade so das Thema Netzwerken hat mein Vater auch wirklich sehr, sehr intensiv betrieben. Aber dabei halt auch immer so diese Menschlichkeit und zu behalten, das waren so schöne Eigenschaften, die ich mir auf jeden Fall so behalten wollte und was ich so mitgenommen habe.
Genau. Jetzt hast du, wie gesagt, in deiner gesamten Jugend und Kindheit schon diese Selbstständigkeit miterlebt. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, boah, genial, das ist auch genau mein Ding, das interessiert mich, Finanzplanung, Finanzberatung. Gab es auch mal andere Ideen, gab es mal andere Phasen in deiner Jugend, wo du andere Überlegungen in Erwägung gezogen hast? Oder wann war für dich klar, dass du erstmal BWL, Wirtschaftswissenschaften studierst? Wie war so der Prozess?
Ja, klar hat man in der Jugend irgendwie noch ein bisschen andere Interessen. Man sieht es auch hier im Hintergrund. Also Golf ist eine große Leidenschaft von mir. Das war auch mal eine Idee, sich in dem Bereich zu professionalisieren, also wirklich auch Profi zu werden. Habe da in Australien auch in einem Internat gespielt und versucht, diesen Schritt hinzubekommen. Aber da habe ich dann auch gemerkt, so ja, dass man sein Hobby nicht immer so zum Beruf machen musste, ja. Und wo eigentlich so der Knackpunkt gekommen ist, war nach dem Abitur, habe ich hier auch dann im Betrieb von meinem Vater eine Ausbildung gemacht zum Versicherungsfachmann und natürlich dann auch mit Freunden drüber gesprochen, was wisst ihr eigentlich über Versicherung, was wisst ihr eigentlich über Finanzen und so weiter. Und war halt erstaunt, dass da halt gar kein Wissen da war. Ja, also für mich war das so ganz normal, dass man über Geld und Versicherung spricht und man weiß, das und das brauche ich jetzt, ja, und so muss ich für die Rente vorsorgen oder ähnliches. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dachte, ja, irgendwie macht es schon Sinn, da auch drüber zu sprechen und den Leuten wirklich zu helfen, ja, weil das ist ein wirklich existenzielles Thema, was wir ja jetzt auch mittlerweile in den Medien immer mehr und mehr auch mitbekommen. Und da fing dann so der Gedanke weiter nochmal an, das zu machen und das auch anders zu machen.
In der Schule wird da ja in Deutschland eigentlich nichts gemacht, ne? Also egal, ob jetzt Realschule, Gesamtschule oder Gymnasium. Ich glaube, so Finanzausbildung, wirtschaftliche Themen, da ist wirklich gar nichts, ne?
Nee, also wir hatten mal so eine AG oder so ein paar Workshops in der Schule, wo das halt mal angeboten wurde. Auch mein Vater findet das Thema finanzielle Bildung extrem wichtig und hatte sich da mal angeboten, auch mehrere Stunden mal in der Schule dann darüber zu referieren, und da kam dann halt nur zurück, ja, nee, geht ja nur um Produktverkauf und du willst ja nur an die Eltern ran. Ja, und wenn man natürlich mit so einer Einstellung da rangeht und man hat eigentlich Leute aus der Wirtschaft, die das gerne erklären würden, ja, und den Kids auch was mitgeben wollen, das ist dann natürlich schade, wenn das dann so blockiert wird, ja. Und das, ja, zeigt es halt auch einfach, wie so der Gedanke und die Einstellung gerade zu diesem Thema Finanzen in Deutschland auch immer noch ist.
Also in den USA weiß ich, egal was du studierst, egal ob du ein Kunststudium oder ein technisches Studium machst, Finanzausbildung, da sind auch immer ein paar Vorlesungen, wie gesagt, unabhängig davon, was du für einen Ausbildungsweg gehst, wo einfach was über Wirtschaft nochmal erzählt wird. Also die Amerikaner sind wirtschaftlichen Sachen, Finanzanlage, weitaus besser ausgebildet als wir hier in Europa. Das ist hier immer noch, ne, das Land der Dichter. Hier sind wirklich ein anderer Fokus, den hier einfach wirklich in der Ausbildung, glaube ich, gelegt wird.
Ja, definitiv. Das merkt man ja auch. Allein die Aktienkultur, wenn man sich die mal anguckt in den USA, das ist ganz normal, dass man da, ne, mit Aktien hantiert, investiert, dieses Altersvorsorgedepot, was die Amerikaner ja schon seit Jahrzehnten haben, ne, was wir uns jetzt so ein bisschen auch versuchen anzueignen. Aber ja, das ist eine ganz andere Handhabe. Ja. Und das Mindset merkt man ja auch. Deswegen ist es ja auch der größte Kapitalmarkt der Welt. Also von daher, ja.
Jetzt, du hast dann erst die Ausbildung gemacht im elterlichen Betrieb, wahrscheinlich 2,5, 3 Jahre. Wie geht's
genau
dann weiter?
Also das ist so eine, ja, ich würde eher sagen, so eine Art Fortbildung. Das kann man auch als Quereinsteiger machen, dieses Versicherungsfachmann. Das war für mich erstmal so zum Reinschnuppern, um auch Lizenzen zu bekommen, ne, um gegebenenfalls dann den Betrieb weiterzuführen. Habe mich dann aber entschieden, ein duales Studium noch weiterzumachen, also dann nochmal verstärkt reinzugehen. Ich habe mich immer schon für Investment sehr, sehr stark interessiert und für das Thema betriebliche Versorgung. Deswegen habe ich ein duales Studium bei der Allianz angefangen, im Spezialvertrieb in Stuttgart, und habe da so Großunternehmen wie Bosch und SWR mitbetreut. Habe dann aber nach 2 Jahren ungefähr gemerkt, dass ich noch mehr ins universitäre Umfeld möchte, und habe dann in Bayreuth meinen Bachelor zu Ende gemacht im Bereich BWL, genau. Und danach bin ich dann in die freie Wirtschaft quasi gegangen, oder erstmal wollte ich mir die Hörner abstoßen, wie man so schön sagt. Das war auch eine große Unterstützung seitens meines Vaters. Der sagte, ja, geh erstmal raus und guck dir das an. Und bin dann bei einem Vermögensverwalter gestartet in Frankfurt, der im B2B-Bereich seine aktiven Fonds quasi vertrieben hat, ja, oder noch vertreibt. Ja.
Okay.
Das war so mein erster Schritt in die Investmentbranche, weil ich es auch ganz spannend fand. Meine Idee war, wenn ich wirklich vielen Leuten helfen will, mit guten Finanzprodukten vorzusorgen und wirklich auch eine Mehrrendite zu bekommen, dann muss ich quasi an Multiplikatoren gehen, ja, weil da habe ich einfach den größten Hebel. Das war so mein großer Wunsch, vielleicht auch ein Ticken naiv, dennoch hat mich das so angetrieben. Und habe dann gut 2,5 Jahre lang Vermögensverwalter und Family Offices betreut hinsichtlich dieser Produkte, die wir da haben. Und auf der anderen Seite aber auch ganz viel aus diesem Unternehmen, ja, was so Mentoren und Führungskräfte ging, auch rausgezogen. Ja, also unser CEO war damals hier Top 40, Under 40. Da kriegt man natürlich so ein gewisses Mindset auch mit, wie so ein Unternehmen zu führen ist und worauf es dann auch ankommt. Ja, und das war für mich auch immer wichtig, auch in allen anderen Stationen, immer auch von den Protagonisten in Unternehmen dann lernen zu können.
Jetzt dieser spezielle CEO, wenn du sagst, okay, Top 40, Under 40, was waren so Dinge, die du jetzt für dich und für dein Unternehmen so mitgenommen hast? Was hast du da noch so im Hinterkopf? Was war so wirklich einschneidend oder wirklich maßgeblich, wo du sagst, oh, das ist wirklich ein Hebel?
Was mich wirklich sehr begeistert hat, war diese Vision, die er hatte und diese Stringenz, mit der er die einfach verfolgt hat. Ja? Also wenn man böse wäre, würde man sagen, er ist so über Leichen gegangen, in Anführungsstrichen. Nee, aber er hat einfach seinen Plan gehabt und diesen durchgezogen, aber auch alle mitgenommen. Ne? Also es war halt ganz klar, da wollen wir hin und kommt mit oder halt nicht. Ne? Und das ist etwas, was auf jeden Fall großen Eindruck hinterlassen hat, dieses einen Plan machen, dran festhalten und dann durchziehen. Ja? Und dann zu gegebener Zeit natürlich immer mal wieder auch hinterfragen und vielleicht neu anpassen, aber da halt dran zu bleiben. Das war auf jeden Fall.
Jetzt war das ja ein spannendes Unternehmen da wahrscheinlich in Frankfurt, so Vermögensberatung für Family Offices, das hört sich natürlich auch irgendwie super spannend an. Frankfurt ist ja auch immer noch, glaube ich, zumindest in Deutschland so der Finanzmarktplatz, Börse und. So gab es auch die Überlegung, wirklich in so einem Unternehmen und dann wirklich in der Finanzmetropole Frankfurt einfach Karriere zu machen? Oder war das einfach ein geplanter weiterer Baustein für dich, dass du sagst, okay, ich will wirklich irgendwie eine umfassende Ausbildung haben mit Studium, mit Allianz, mit duales Studium, mit Bayreuth und jetzt einfach nochmal Erfahrungen in dem Bereich? Oder gab es auch mal Überlegungen, boah, das ist eigentlich alles so geil hier, das ist ein spannendes Unternehmen, was wirklich abgeht, wo man wahrscheinlich auch gutes Geld verdienen kann, kann ich mir vorstellen. Gab es mal die Überlegung oder war das nie ein Thema?
Ja, klar, weil man kennt sich dann in Frankfurt natürlich auch und bekommt entsprechende Angebote, auch von anderen Firmen mit Aussichten. Aber für mich war immer dieses Thema, neu dazuzulernen. Ja? Also die Lernkurve für mich persönlich halt extrem hoch zu halten. Woraufhin ich dann auch ein Angebot aus Hamburg von einem Startup dann angenommen habe, wo es halt darum ging, so eine Finanzplattform für Finanzberater und Investmentfirmen aufzubauen. Ja, also es gab es schon, ich bin dann mit eingestiegen, aber dieses Thema des Relationship Managements, also die Verknüpfung von Finanzberater mit Investmentgesellschaften, das war dann so das Team, in dem ich dann maßgeblich dann mit eingestiegen bin. Ja. Und für mich war einfach das hier dann das Spannende zu sehen, okay, wie kann man denn dieses Thema Produktvertrieb an B2B-Leute oder an B2B-Persönlichkeiten dann auch mal skalieren? Wie kann man das digitalisieren? Weil es ist schon auch noch so eine sehr analoge Welt, wenn man da mal ein bisschen genauer reinguckt. Und das war halt super spannend.
Deswegen, ich glaube, wenn ich so an Finanzvertrieb denke, das ist ja wirklich ein People-Business. Oder ich kenne natürlich auch ein paar Leute so in der Branche. Jetzt hat man natürlich so ein paar Plattformen im Kopf wie N24 oder wie heißt die online, die große Online-Bank?
Ja, N26.
Genau, N24. Ja. So Revolut ist so ein Begriff, der mir gerade, ist ja auch ein mega gehyptes Startup oder eine Online-Bank. Ich glaube, die machen auch teilweise was so ein bisschen in der Anlageberatung. Aber ich glaube, ganz viele sind da einfach wirklich so in der Fläche noch irgendwie unterwegs. Und jetzt hast du ja beide Welten irgendwie kennengelernt. Aber auch dieses Plattformgeschäft dann von Hamburg aus. Wie siehst du da so die Entwicklung?
Ja, also ich glaube, ganz abzuschaffen, diese persönliche Komponente wird nicht funktionieren. Also es wird ein Hybrid-Thema werden in Zukunft, ob das jetzt B2B oder B2C ist. Ja. Aber diese persönliche Komponente, vor allem im Hinblick auch auf das Vertrauen, was man ja bei Finanzprodukten auch benötigt und haben möchte, weil man kann den Finanzmarkt in seiner Komplexität auch einfach nicht durchdringen. Ja, also da haben selbst Finanzberater dann im kleinsten Detail dann auch ihre Schwierigkeiten. Aber da ist einfach das Vertrauen super wichtig. Und das geht einfach nur, indem man sich kennt. Ja, also das geht nicht dadurch, dass man jetzt 5 E-Mails bekommen hat und über einen Callcenter-Agent oder sowas angerufen wird, sondern da muss man sprechen, da muss man sich in die Augen schauen und dann auch gemeinsam an solchen Plänen für das Leben ja im Endeffekt auch dann arbeiten.
Jetzt nochmal dieses Startup in Hamburg, wo du dann im Prinzip von Frankfurt dann ja nach Hamburg gezogen bist. Was war so deren USP oder was war so deren spezielles Ding? Also du hast gesagt, die haben eine Plattform aufgebaut, um im Prinzip Fonds, Finanzmakler, also verschiedene Player im Prinzip zusammenzubringen.
Genau.
Wie hat das genau funktioniert?
Ja, das war im Endeffekt auf der einen Seite haben wir verschiedenste Investmentgesellschaften auf die Plattform geholt, indem wir halt Content für die produziert haben oder deren Content halt ausgespielt haben. Spannend auf der anderen Seite für die Finanzberater, die sich dann ongeboardet haben, war halt der Zugang zu auch kleineren Fondsprodukten, sogenannten Boutiquen. Da ist man ja immer auf der Suche, was gibt's denn für Spezialitäten am Markt? Da haben wir auch viel ausländische Fondsgesellschaften mit an den deutschen Markt gebracht, ob es aus Kanada, Australien, Südamerika etc. war. Weil ne, klar gibt es ganz viele Fondsprodukte auch in Deutschland, aber die Welt gibt da dann auch immer noch Spezialitäten her. Und auf der anderen Seite war es für den Finanzberater quasi so eine One-Stop-Shop-Lösung, wo er dann auf der einen Seite Informationen zu den einzelnen Produkten bekommen konnte, aber auch Analyse-Tools hatte, wo er dann die verschiedenen Produkte miteinander vergleichen konnte, eigene Portfolien einstellen konnte, die Renditen tracken und so weiter, also verschiedene Risikokennzahlen dann auch für sich und seine Kunden dann tracken konnte. Und das war so der große Mehrwert für die Nutzer dann der Plattform im Endeffekt.
Ihr seid also nicht an den Endkunden gegangen, sondern euer Kunde war im Prinzip die unabhängigen Finanzdienstleister, Finanzmakler, die gesagt haben, okay, ich nutze diese Plattform ja für meinen Vertrieb oder für mein Know-how oder einfach diese Zugänge zu gewissen Boutique-Produkten. Also Target Group war also dann der Finanzmakler.
Korrekt. Also das, was ich vorher quasi auch gemacht habe, mit einer Produktlinie eines Unternehmens konnte ich da dann halt über mehrere Investmentgesellschaften dann weiter strecken und quasi nochmal eine viel, viel, viel größere Zahl auch an Beratern dann damit kontaktieren, ja.
Okay, haben diese einzelnen Phasen und diese einzelnen Schritte jetzt nochmal dann auf deine Selbstständigkeit oder dein Unternehmen, da gehen wir gleich drauf ein, was du dann gegründet hast, hat das im Prinzip alles so drauf eingezahlt? Hast du so das Beste aus allen Welten irgendwie versucht zusammenzubringen? Ne? Du hast jetzt beim erfolgreichen Startup gearbeitet, bei einer Plattform gearbeitet, wo jetzt aber auch nicht der Endkunde im Fokus war. Dann bei einem der weltgrößten Versicherungskonzerne, der Allianz. Du hast ja wirklich unterschiedlichsten Input dann mitgenommen. Ist all das, ist wahrscheinlich dann eingeflossen, gekoppelt mit deiner Erfahrung von deinem Vater aus seiner Kindheit und Jugend und all den Dingen, die du da gehört hast. Inwiefern hat dich das beeinflusst?
Ja, immens. Also vor allem halt auch die Station bei CapInsight, also bei dem Startup. auch da wieder die Persönlichkeiten, die dahinter waren. Ja, also unser CEO war Philipp Schröder, wird vielleicht der ein oder andere hier auch kennen aus dem Podcast, der jetzt 1,5 Grad gegründet hat, ne, hat Sonnen damals einen großen Exit gemacht und so weiter. Das ist natürlich eine Gründerpersönlichkeit, von der man sich ganz, ganz viel auch abschauen kann. Also auch dieses Think Big, vielleicht auch erstmal Fake It Until You Make It, ja, also durchzuziehen und dann wirklich super gute Produkte dann entsprechend auch zu kreieren, das war so ein Thema. Und genau, meine erste Station war eher dieses Analoge, dieses People's Business. Wie geht man eigentlich mit Menschen um? Das habe ich da viel rausgezogen. Wie spricht man von Menschen? Was wollen die oder was müssen sie hören, damit sie es auch wirklich verstehen? Und auf der anderen Seite dann über dieses Startup, ja, wie kann man gewisse Sachen auch skalieren? Wie denkt man Marketing richtig, digitales Marketing? Was sind so KPIs, die auch wirklich Sinn machen? Wo packt man wie an, damit der Mehrwert auch entsprechend rüberkommt? Und das war dann so alles zusammen, gepaart mit der Erfahrung, die ich ja dann auch schon durch das Unternehmen von meinem Vater habe, aber vor allem auch geprägt dann durch mein Wirtschaftspsychologiestudium, wo ich auch noch mehr auf das Thema Persönlichkeit von Endanlegern eingegangen bin und wie die Risikobereitschaft und das Vertrauen in der Finanzberatung so funktioniert, wo ich das untersucht habe. Daraus ist dann erst eigentlich diese Idee für Nunicorn geworden, also meinem jetzigen Unternehmen, um das in ein Beratungskonzept zu gießen, was ja einfach einen größeren Impact und einen größeren Mehrwert haben soll. Natürlich einmal auf der Business-Seite, aber auch auf der Mehrwertseite für den Kunden. Mhm.
Wir gehen vielleicht nochmal einen Schritt zurück. So, jetzt hattest du diese verschiedenen Stationen. Dein Vater hat dich ja auch mit ermutigt, glaube ich, all die Erfahrungen einfach nochmal irgendwie extern zu sammeln. Aber er hat wahrscheinlich auch irgendwie im Hinterkopf gehabt, du, perspektivisch wäre es natürlich schön, wenn der Sohn mit all den Erfahrungen, die er dann gesammelt hat, den Bestand oder das Unternehmen übernimmt. Jetzt hast du dann ein neues Unternehmen gegründet. Ist das irgendwie so ein bisschen parallel gelaufen? Oder vielleicht kannst du das ja nochmal ausführen. Oder ist dein Fokus jetzt wirklich nur auf das neue Unternehmen? Oder geht das doch irgendwie so ein bisschen Hand in Hand? Also das Ziel ist schon auch, das Unternehmen, was dein Vater aufgebaut hat, weiterzuführen. Oder wie sieht es da aus?
Ja, also das Unternehmen soll auf jeden Fall weitergeführt werden. Ich bin da auch Mitgesellschafter und auch Geschäftsführer in dem Unternehmen. Für die Idee, die ich jetzt aber mit der Nunicorn habe, war es einfach notwendig, das in einem separaten Unternehmen zu machen, weil die Ansprache und die Zielgruppe, aber auch die Themen, die dort bespielt werden, halt komplett konträr sind. Ja, also das Unternehmen von meinem Dad ist so ein klassischer Finanzdienstleister, ne? Da wird gesiezt, da ist so eine sehr, ja, seriös, das wäre das falsche Wort, das sind wir ja auch, aber so ein bisschen alteingesessenere Klientel und auch Ansprache, wohingegen wir bei der Nunicorn dann doch schon versuchen, eher den jungen Unternehmer anzusprechen, ne, mit der Sprache. Wir haben auch eine Du-Kultur, weil ich kenne das aus der Finanzbranche so, ja, also gerade im englischen Kontext gibt es immer nur Du. Und dieses Neudenken, was ja auch unser Claim ist bei Nunicorn, also Rethink Financial Consulting. Das soll auch einfach rüberkommen. Und das wäre einfach nicht in das alte Unternehmen so mit integrierbar gewesen. Genau, aber dennoch laufen die beiden Unternehmen parallel und profitieren auch in gewissen Zweigen voneinander. Also wir haben beispielsweise verschiedenste Investmentstrategien, die von Finanzdienstleistern wie auch von dem Büro von meinem oder im Unternehmen von meinem Dad genutzt wird. Und wenn wir Expertise in anderen Bereichen, wie beispielsweise Versicherungen brauchen oder ähnliches, dann greifen wir da theoretisch drauf zurück, ja. Und so ergänzt sich das dann. Aber es ist schon eine ganz klare Abgrenzung und eine andere Zielgruppe, die wir haben.
Nunicorn, vielleicht kannst du es ja nochmal auf den Punkt bringen. Was ist also wirklich so der USP? Was ist wirklich der Fokus? Was ist wirklich so die Abgrenzung zu alteingesessenen Finanzanlageunternehmen? So, ich glaube, in dem Bereich, der ist ja extrem divers. Also ich glaube, die einzelnen, ich meine, lokale Banken kann ich mir vorstellen, Sparkassen, Volksbanken machen in einer gewissen Art und Weise Finanzanlageberatung, aber auch Versicherungen. Dann gibt es so Unternehmen natürlich wie Allianz. Ich glaube, auch in dem Bereich, die sind da auch unterwegs in der Anlageberatung. Also sind ja verschiedenste Player irgendwie am Markt, die in dem Bereich was machen. Dann ETFs. Ich weiß, viele versuchen das sogar irgendwie unabhängig zu regeln, dass du halt gar nicht in gemanagte Fonds irgendwie reingehst. Welche Positionierung nehmt ihr da ein oder wollt ihr einnehmen? Also in diesem gesamten Portfolio an Playern, die da im Prinzip auch um Endkunden oder Firmen buhlen.
Ja, wir sind davon überzeugt, dass wahres Wachstum, also für uns ist es ja gerade das unternehmerische Wachstum, der Unternehmer mit seinem Unternehmen, das ist unsere Zielgruppe, halt einfach mehr braucht als nur reine Zahlen. Also wir haben neben dem natürlich der klassischen Finanzanalyse, was einfach unser Brot- und Buttergeschäft ist, was unser Handwerkszeug ist, ja, wir müssen das bis ins kleinste Detail alles analysieren, haben wir aber auch immer einen großen Coaching-Ansatz. Ja, und das unterscheidet uns extrem von anderen Unternehmen. Das heißt, für uns steht wirklich der Mensch erstmal mit seiner Persönlichkeit und seinen Erfahrungen im Fokus. Und das lassen wir mit einfließen, über die Ermittlungen von der finanziellen Risikobereitschaft, über wie hat er denn sein Unternehmen überhaupt aufgebaut und so weiter, um dann vor allem halt auch nicht in so einen Produktvertrieb zu gehen, wie du es vielleicht von der Ausschließlichkeit oder das jetzt Allianz oder Ergo oder was dann da alles kommen, ja, oder auch generell Provisionsberater, die dann sagen, jetzt brauchst du aber dies und dies Produkt, weil erst wenn du abschließt, habe ich quasi mein Salär bekommen. Das ist bei uns anders. Wir wollen, wir arbeiten fast ausschließlich auf Honorarbasis. Ja, also wir lassen uns von dem Unternehmer direkt bezahlen, um auch höchstmögliche Transparenz in diesem ganzen Prozess auch darzustellen. Die besten Konzepte dann auch ausarbeiten zu können. Da arbeiten wir auch ganz viel mit verschiedensten Experten. Wir haben Sachverständige dabei. Wir haben auch Leute aus Banken mit dabei, die seit Jahrzehnten eine gewisse Expertise aufgebaut haben. Und so suchen wir dann quasi gemeinsam mit dem Kunden die richtigen Experten raus, helfen ihm aber im ersten Schritt überhaupt erstmal sein individuelles Konzept selbst mit zu erarbeiten. Ja, wir sind davon überzeugt, dass der Unternehmer geworden ist, um selbstständig Entscheidungen zu treffen. Ja, und häufig, das ist auch das, was ich in meiner Untersuchung dann in der Masterarbeit herausgefunden habe, ist es halt, dass der Berater die Entscheidung für den Kunden halt abnimmt, ne, weil er sagt, das wird schon gut sein und das wird schon so passen. Aber das ist halt nicht, weil wenn es dann mal ins Wackeln kommt, dann steht der Unternehmer nicht mehr hinter dieser Entscheidung. Also dieses Thema Verantwortung auch wirklich zu übernehmen und auch übernehmen zu können, das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und es geht halt wirklich nur mit langfristiger Begleitung. Also am liebsten vom jungen Unternehmer bis zur Nachfolge begleiten wir den Kunden. Und das funktioniert auch ganz gut, weil wir verschiedene Altersstrukturen im Unternehmen haben. Also wir haben auch einen Seniorberater, der jetzt Mitte, Ende 50 ist. Ja, der macht das ganze Thema Nachfolge im Mittelstand. Ne? Also und ich bin dann eher so für die jungen Unternehmer dann da, um die dann weiter zu begleiten. Also das bedingt sich so mit alles. Und so können wir eine allumfassende Finanz- und auch Unternehmensberatung, Unternehmenscoaching dann anbieten. Was dann einen Mehrwert bringt im Vergleich zu diesem klassischen Versicherungsvermittler, den es am Markt gibt.
Wie sieht der Vertrieb aus in dem Bereich? Also ich weiß, dass das Netzwerk irgendwie ein Riesenthema ist, auch irgendwie gewisses Empfehlungsmarketing, also ganz klassisch. Jetzt gibt es natürlich auch ein paar Player am Markt, die ja wirklich maßgebliche Strukturen aufgebaut haben. Ein Freund von mir ist GM bei Tekes. Der ist nach seiner Offizierslaufbahn ist er dort eingestiegen. Im Endeffekt auch erstmal mit der Motivation, eigentlich selber nur eine Anlage zu tätigen. Mhm. Und sein damaliger Mentor hat ihn dann halt irgendwie so gepusht. Ich glaube, das geht ja dann auch so im Strukturvertrieb, dass die Zielsetzung ist, weitere Leute irgendwie reinzuholen. Aber er hat jetzt eine Struktur irgendwie mit 120, 140 Leuten. Und ich weiß, Tekes als Beispiel, ja, ich weiß nicht, 1.000 oder mehrere tausend Mitarbeiter wahrscheinlich deutschlandweit. Da gibt es ja Unternehmen oder auch eine Allianz. Ich glaube, die arbeiten ja inzwischen auch mit unabhängigen oder mit quasi selbstständigen Finanzmarktern oder Finanzdienstleistern. Da sind ja ein paar Unternehmen, die wirklich extrem große Strukturen aufgebaut haben und ein großes Portfolio. Wie ist da deine Motivation? Wie ist da so deine Vision? Willst du das irgendwie super exklusiv halten? Oder gibt es da auch jetzt die Zielsetzung, du hattest ja das Startup mal in Frankfurt irgendwie auch mal ins Spiel gebracht, wo du eigentlich begeistert warst von einem Gründer, der auch eine große Vision hatte und die dann irgendwie gnadenlos umgesetzt hast. Was ist hier, das Unternehmen ist noch relativ jung, das du gegründet hast. Wie sind da deine Ambitionen? Wie sind da so deine Gedankengänge?
Ja, also so riesig möchte ich Nunicorn nicht machen. Das ist für mich klar. Das würde auch in der Intensität gar nicht gehen, was wir ja auch an Qualitätsanspruch an unsere Berater halt stellen. Ja, also die sind alle studiert, auch wenn das nicht immer unbedingt das größte Qualitätsmerkmal ist. Ja, aber eine gewisse Ausbildung muss halt da sein, ob Bank oder Studium vor allem aber auch das Thema eine Affinität zu diesen Coaching-Aspekten ist uns halt sehr, sehr wichtig. Also ich habe trotz meines Wirtschaftspsychologie-Studiums jetzt auch nochmal eine Coaching-Ausbildung für 1,5 Jahre gemacht. Das haben alle jetzt hier bei uns im Unternehmen. Und das in die Masse reinzubringen, funktioniert nicht. Also da ist wieder dieses Thema klassisch statt Masse auf jeden Fall. Ich denke mal, bis auf 20 Berater ist was Realistisches, um diesen Qualitätsstandard auch hochzuhalten. Genau, und das muss man dann einfach nur umsetzen mit guten, schlanken digitalen Prozessen, die Kunden dann auch gut abholen, um dann entsprechend hinten raus auch einen gewissen Kundenstamm effektiv und vor allem gut betreuen zu können.
Jetzt hast du wirklich Klasse und Qualität nochmal ins Spiel gebracht, hast du gesagt, okay, also 20 ist mal irgendwie so eine potenzielle Zielzahl. Wie sieht denn ja so ein Onboarding-Prozess aus? So, jetzt gibt es irgendwie das Unternehmen oder Unternehmer XY, Wie läuft das? Der hat teilweise auch vielleicht, der hat Immobilien, dann hat er ein paar irgendwie einen Bausparvertrag, dann hat er irgendwie noch einen kleinen Fonds irgendwo. Ist ja häufig so, ne? Ich glaube, bei uns ist es auch so, der Fokus war natürlich jahrelang aufs Unternehmen in meinem Bereich oder in meiner Person. Wir haben halt einen Fokus auf Immobilien gesetzt, da viel aufgebaut, aber haben natürlich auch noch ein paar Produkte teilweise bei verschiedenen Banken, bei verschiedenen Beratern. Ich glaube, das spiegelt ja häufig so das Bild wider, weil der Fokus des Unternehmers ist ja häufig ein anderer, nämlich sein Kerngeschäft. Und häufig fällt so was anderes so ein bisschen hinten drüber. Wie wird das aussehen?
Ja, das ist spannend, weil häufig fragt man dann ja, was hast du so alles denn schon? Und dann sagt er, ja, weiß ich gerade gar nicht, muss ich mal gucken.
Genau.
Und dann dauert es einen Monat und dann kommen immer mal wieder neue Unterlagen rein. Aber also häufig treten UnternehmerInnen mit einem konkreten Problem erstmal an uns heran. Ja, also das ist mannigfaltig. Manchmal sind es halt Themen innerhalb des Unternehmens, die besprochen werden sollen. Es geht vielleicht auch um Investment, betriebliche Versorgung ist nicht richtig aufgesetzt und nicht haftungssicher. Oder im Privaten. Ja, also wie bringe ich überhaupt das Geld aus dem Unternehmen, vielleicht auch steuerbegünstigt oder einfach smart, ins Privatvermögen, um mich und meine Familie abzusichern? Weil das ist ja auch ein großes Thema. Was ist eigentlich, wenn der Unternehmer mal ausfällt oder sich nicht mehr so um seine Familie kümmern kann? Was ist dann eigentlich mit denen? Und dann ist eigentlich immer erstmal eine komplette Bestandsaufnahme. Erstmal das Thema, das arbeiten wir im Hintergrund halt auf und primär mit dem Unternehmer wird an seiner finanziellen Risikobereitschaft und auch an seiner Vision gearbeitet. Also wo möchte er denn zu gewissen Zeiten dann sein? Das Klassische und was jetzt auch in den USA viel gemacht wird, dieses Financial Life Planning. Ja, wir sagen, das ist so dieser 360-Grad-Blick. Also wir gucken erstmal von, wo kommt er denn überhaupt? Was hat er schon alles gemacht? Was hat er alles erreicht? Wo steht er aktuell und wo will er jetzt eigentlich hin? Und was sind dann positive oder negative Liquidationsströme oder Finanzströme, die einen gewissen Impact dann auf so einen Finanzplan auch haben? Ja. Ich bin immer ein Fan davon, Unternehmen und private Situation beiderseitig zu betrachten, weil man kann im Unternehmen erstmal relativ viel machen und man kann es dann auch smart ins private Vermögen wieder überführen. Das ist für mich erstmal so die erste Maßgabe, weil bevor ich es aus dem Netto anfange zu investieren, nehme ich es doch erstmal eigentlich aus den Einnahmen, die ich im Unternehmen generiert habe, um dann aber auch wiederum zu schauen, okay, ist dann erstmal eine Vermögenssicherung dann auch gewährleistet, Insolvenz gesichert und so weiter. Das sind dann so Finanzplanungsthemen, die wir dann mit dem Unternehmer gemeinsam erarbeiten. Aber wie gesagt, auch das ist ja unsere Herkunft, das Thema des Coaching-Ansatzes, also wirklich über einen psychometrischen, validierten Test die Risikobereitschaft erstmal zu ermitteln. Ja, also woher kommt es eigentlich, dass ich vielleicht sehr, sehr risikoreich investiere oder warum fühle ich mich eigentlich bei Aktienentscheidungen, wenn ich investieren will, immer so unwohl? Das sind alles so Fragen, jetzt mal auf den Investmentbereich fokussiert, die sich aber auch aufs Unternehmen übertragen lassen. Und häufig sieht man das, dass, ich will jetzt nicht nur, aber Bankberater oder generell auch andere Finanzberater, die fragen dann einfach, ja, wie risikobereit bist du denn von 1 bis 10? Ja, und dann sagt der Unternehmer, ja, 10, natürlich, ich bin Unternehmer, ich muss ins Risiko gehen, ja. Aber wirklich hinter die Fassade dann zu gucken, das ist immer noch mal ein bisschen anders. Oder der womöglich größte Fehler, den ich auch häufig beobachte, ist, dass ein Unternehmer oder eine Privatperson sehr risikoreich im Freizeitbereich ist, beispielsweise Bungee-Jumpen geht oder Mountainbiken und sowas. Und dann schließt der Berater auf einmal darauf, ja gut, wenn er da schon risikobereit ist, dann muss er das in der Finanzanlage ja auch sein. Und das ist halt wissenschaftlich ganz, ganz klar widerlegt, dass das nicht so ist. Ja, also das sind so Know-how-Sachen, die wir dann im Hinterkopf haben, um den Kunden wirklich zu verstehen und ihm auch helfen, sich besser zu verstehen, warum er wie Finanzentscheidungen oder auch unternehmerische Entscheidungen getroffen hat in der Vergangenheit und was er machen kann, um bessere Entscheidungen in der Zukunft zu treffen. Ja, das ist so der erste Schritt. Und dann gehen wir in die Konzeptionierung und Umsetzung.
Jetzt ist das ja wirklich, ja, also sehr intensiv, diese Begleitung. Also ich glaube, das ist ja wirklich dann dieser Coaching-Ansatz, ne, wo man jetzt nicht einfach mal ganz oberflächlich guckt, okay, wie sieht zum Beispiel das Risikoprofil aus, sondern ihr geht ja wirklich super tief rein. Wahrscheinlich ist ja auch dein Wirtschaftspsychologie-Studium, hat da nicht einen unerheblichen Einfluss drauf gehabt und hilft natürlich. Wenn ihr jetzt weitere Berater, Coaches onboardet, du hast es ja gesagt, also weil der Qualitätsanspruch einfach extrem hoch ist, weil er so tief reingeht. Gibt es diese Personen, gibt es diese Leute? Thema Fachkräftemangel. Wie sieht es aus? Ist es eine Challenge, wirklich Leute an Bord zu holen? Holt ihr Leute rein, die auch schon viele Jahre irgendwie in dem Bereich unterwegs sind? Du hattest halt einen Seniorberater mal erwähnt, der auch schon ein bisschen älter ist. Oder holt ihr teilweise ganz junge Leute rein? Ich weiß, es gibt ein paar Strukturvertriebe, die fokussieren sich extrem auf junge Studenten, um die Leute wirklich ganz frisch irgendwie von der grünen Wiese zu holen. Wie gehst du da vor?
Ja, also so sehr, sehr jung, ne, dass man irgendwie gerade seinen ersten Anzug kauft mit 16 und dann losgeschickt wird und jetzt verkauft man eine Moped-Versicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das passt zu uns halt nicht. Also eine gewisse Erfahrung und Seniorität muss schon da sein. Und vor allem auch diese Affinität zu diesen ganzen Themen. Ja, das ja, auch also super gerne hochausgebildete Leute auch aus der Bank, die aber merken, okay, das reicht mir nicht. Ich will wirklich mehr mit dem Kunden auch arbeiten. Also wenn diese Bereitschaft da ist, dann kann man die Ausbildung zu den Coaching-Ansätzen dann entsprechend auch mit aufsatteln. Und das ist so auf der jungen Seite. Also da holen wir halt einige jetzt auch aus den Banken heraus, beziehungsweise auch aus anderen Finanzbetrieben, ähnlich jetzt wie meine Position als Vertriebler für den B2B-Bereich bei Investmentgesellschaften, das finden wir halt hochspannend. Und bei den älteren Beratern, mit denen wir jetzt sprechen, da gilt es halt auch eher um das Mindset. Ja? Also sind die bereit, aus diesen alten Denkstrukturen herauszugehen, ja, dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen, wie es so früher war, ja, hin zu wie kriegen wir den Kunden besser eingefangen? Ja? Wie können wir auch diese Persönlichkeit einfach mehr herauskitzeln? Und wenn wir sehen, dass da ein Wille ist und eine Bereitschaft, dann sind das halt für uns potenzielle Kandidaten, um weiter in die Ausbildung zu gehen.
Das ist ja auch so ein bisschen ein Ansatz wie, man kennt ja damals so aus der Vergangenheit Privatbanken. Das war ja auch alles so ein bisschen exklusiver. Ne? Die haben ja auch eher dann den Ansatz, glaube ich, gehabt, small is beautiful, haben sich halt auf wenige Kunden fokussiert. Die waren natürlich dann entsprechend wahrscheinlich sehr vermögend und auch finanzstark. Aber es hört sich so ein bisschen für mich eigentlich so an, dass es das versucht, wirklich hochqualitativ, aber auch so ein bisschen exklusiver zu halten.
Ja, exklusiv würde ich es fast gar nicht sagen. Jeder, der Hilfe möchte und den Mehrwert von uns erkennt, der ist hier herzlich willkommen. Also wir haben von dem Neugründer, ja, der einfach Unterstützung bei Business und Finanzplan braucht, bis hin zu 600-Mann-Unternehmen. Ja, also die Bandbreite ist wirklich groß und dann darf jeder Kunde entscheiden, wie intensiv er zu welcher Zeit halt begleitet werden möchte. Und das ist ja wieder dieses Thema auch Transparenz, wo wir dann sagen, ja, ne, das können wir jetzt gerade für dich leisten. Das macht in unserer Sicht halt auch Sinn. Ne? Auch monetär muss das dann natürlich auch funktionieren für den Unternehmer. Und deswegen ist ja jeder willkommen, auch einfach mal eine unabhängige Meinung sich einzuholen. Wir machen auch ganz viel so Quick-Checks oder gehen einfach mal für gewisse Themen oder gewisse Projekte mal mit rein, wenn der Unternehmer das möchte. Also da muss keiner irgendwie Berührungsängste oder Ähnliches haben.
Jetzt nochmal, ich glaube, ein Riesenunterschied ist ja auch das Thema auf Honorarbasis. Ich weiß, dass viele im Finanzvertrieb ist ja Provision ein Riesenthema. Ich glaube, wenn man so eine betriebliche Altersvorsorge irgendwie verkauft, oder eine private Krankenversicherung. Ich glaube, wir reden ja über Provisionen, du weißt es besser, aber wir reden wahrscheinlich über mehrere tausend Euro, die da kommen. Da ist ja die Incentivierung dann entsprechend nicht ganz banal und nicht umsonst. Machen ja diese Investmentgesellschaften einiges, um entsprechende unabhängige Berater oder Berater überhaupt einfach zu motivieren, nämlich genau das Produkt zu verkaufen, wo die Provision natürlich richtig knallt. So, ja. Jetzt habt ihr einen komplett anderen Ansatz. Ihr sagt, okay, wir sind super transparent, wir arbeiten auf Honorarbasis. Wie sieht das genau aus? Hängt ja auch wahrscheinlich von Unternehmensgröße ab. Ein Start-up, ein Ein-Mann-Betrieb kann wahrscheinlich nicht so dieses Honorar zahlen wie ein Unternehmen mit 500, 600 Mitarbeitern. Wie funktioniert das? Vielleicht kannst du das mal kurz ausführen.
Ja, gerne. Also das ist auch für mich so ein Ansatz, weil ich denke, gerade wenn man Provisionsberater ist oder Kunde bei einem Provisionsberater ist, immer der abschließt, zahlt eigentlich die Zeche für alle anderen, ne? Weil die Beratung ja beim Provisionsberater immer erstmal kostenlos ist, ja, so sagt das ja auch. Aber wenn ich dann unterschreibe, dann muss ich ja die Zeit für alle anderen auch mitfinanzieren. Deswegen sind das wirklich vier, teilweise sogar fünfstellige Beträge, die dann an Provisionen von so einem Vertrag dann fließen. Und das finde ich nicht fair, ja. Also das ist auch so ein Fairness, ist auch so ein Wert, der bei mir da hochschwingt. Weswegen wir gesagt haben, wir machen das Thema auf Honorar. Und das wird dann, da gibt es Stunden- und Tagessätze oder auch dann Projektvolumen, die dann vereinbart werden. Aber das ist dann immer ganz klassisch nach einem Erstgespräch, wo dann die Pfeiler und die Rahmenbedingungen abgesteckt werden. Dann gibt es ein entsprechendes Honorar. Und für die gesamte Begleitung gibt es dann auch so Service-Fee-Modelle, wo wir dann ein annehmbares Honorar den Kunden halt wirklich über die lange Zeit dann auch betreuen und immer wieder mit denen in Gesprächen gehen, um sie dann halt erfolgreicher zu machen. Also das ist, wie gesagt, alles Verhandlungssache. Aber der Unternehmer hat halt die Möglichkeit zu kalkulieren zu dem ganzen Thema und entsprechend seiner Größe und auch seines Erfolgs des Unternehmens das dann in Anspruch zu nehmen.
Okay. Ja. Also super transparent. Man hat ja fest vereinbarte Fees und diese Kickbacks oder diese Provisionen, die dann bei Abschlüssen irgendwie im Prinzip an die Berater gehen würden, die sind im Prinzip auf Null gesetzt.
Ja, das ist ja das Spannende mittlerweile, weil der Markt das ja auch mittlerweile erkennt. Also vielleicht noch mal einmal ganz kurz, es gibt ja aktuell diese zwei Lager, entweder Provisionsberatung oder Honorarberatung. Mhm. Ich sehe das nicht so dogmatisch, weil beide haben dieses Principal-Agent-Theorie-Thema. Ne? Also beide sind irgendwie an Nutzenmaximierung interessiert. Deswegen sehe ich das gar nicht so, das eine oder das andere. Man muss halt nur drüber reden. So, das ist für mich so das Thema. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus will.
Ja, wiederholen genau. Es gibt ja immer noch diese beiden Welten, aber jetzt sagst du das andere, wenn da jetzt, genau, aber ihr fahrt ja erstmal diese Honorarschiene oder seid ihr da auch flexibel, dass du sagst, ja, kann da auch irgendwie anders sein. Ich kann mir vorstellen, für manche ist ja auch irgendwie eine gewisse, auch wenn es vielleicht finanziell für den Kunden im Prinzip langfristig vielleicht irgendwie günstiger ist, trotzdem ist es immer so ein bisschen eine Hürde potenziell, dass man weiß, okay, da ist irgendwie eine jährliche oder monatliche Fee, die man da irgendwie flat bezahlt. Auch wenn die vielleicht im Verhältnis long-term günstiger ist als diese brutalen Abschlussprovisionen, die dann im vier-, fünfstelligen Bereich teilweise sind, aber die man ja häufig gar nicht so genau weiß. Ich glaube, das ist zwar schon ein bisschen transparenter geworden. Ich glaube, da gibt es schon jetzt Gesetze, dass das irgendwie ganz klar dargestellt werden muss, wie die Provision aussieht. Aber man kennt ja die Verträge, das sind häufig 20, 30 Seitenverträge im Kleingedruckten. Da steht auch irgendwo auf Seite 18 dann diese Provision, die der Berater dir auch eigentlich ganz explizit benennen muss. Frage ich mich manchmal, ob das wirklich immer so der Fall ist. Aber gut, aber das sind die beiden.
Im seltensten Falle. Das war so der Einstieg. Ja, genau. Also genau wie du richtig sagst. Also bei 40 Seiten, da würde ich sagen, das ist ein kleines Handbuch, was da mitgeschickt wird. Ja, aber genau. Und dann sind die teilweise auch noch sehr komisch formuliert. Da steht dann drin, auf 1.000 Euro werden 42 Cent pro Volumen und sowas dann fällig. Da steigt kein normaler Verbraucher durch. Das Schöne ist aber, es gibt ja mittlerweile Honorartarife, also wo die ganzen Abschluss- und Vertriebsprovisionen oder auch Bestandsprovisionen gar nicht erst mit reinkalkuliert werden. Und die sind echt extrem gut und günstig. Also ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wir haben letztens für einen Geschäftsführer das mal seine betriebliche Versorgung auch nochmal neu aufgestellt. Auf der einen Seite haftungssicher gemacht mit einem Sachverständigen. Das ist für uns immer ein Muss, ja, weil gerade in dem Bereich ist das echt extrem wichtig. Aber auf der anderen Seite haben wir mal seinen Bestandsvertrag auf den Prüfstand gestellt. Den hat er ja gerade erst vor einem Jahr abgeschlossen. 6.800 Euro Vertriebsprovision, Abschlussprovision, ja, und natürlich auch noch eine laufende Bestandsprovision innerhalb dieses Vertrages. Das allein dadurch, dass
wir Vieh irgendwie die weiterläuft.
Genau, richtig. Also jenseits, also über 1,6% Kosten, glaube ich, waren es, ja. Wir haben es halt auf Honorar umgestellt. Dann fallen erstmal die Abschlusskosten fallen schon mal weg, also 6.800. Und in der Ablaufleistung haben wir über 100.000 Euro mehr gehabt in dem Vertrag. Bei gleichen Parametern, also gleiche Einzahl, gleiche Laufzeit und so weiter. Und das ist dann, das finde ich dann schon extrem, wenn man dann unser Honorar, das war jetzt gut anderthalb Tagessätze, war das dann ein Aufwand für uns. Aber das steht dann in keinem Verhältnis mehr. Und gerade auch als Unternehmer kann ich das Ganze wieder steuerlich in der Firma geltend machen und habe das ganze Thema dann im Privatvermögen dann in so einer Nettopolice. Ne? Ja. Also Das sind so Themen, wie wir denken und wie wir dann auch mit dem Kunden halt drüber sprechen, den auch diese wirkliche Verantwortung für seine Entscheidung auch zu treffen, wenn man es mit ihm einfach mal bespricht. Es kann ja auch gewisse Situationen geben, in dem ein Provisionsvertrag für den Unternehmer halt die einzige Möglichkeit ist, weil er das Honorar jetzt gerade gar nicht bezahlen kann oder will, wie auch immer. Aber dann weiß er Bescheid, hey, das ist dann, was halt aus dem Vertrag rausfließt und dann ist es auch okay.
Wo du gerade mal ganz konkret diese Abschlussprovision nochmal benennst, so 6.800 Euro ist ja nicht ganz wenig. Ne? Da wurden vielleicht 1, 2, 3 Gespräche geführt, der Verkäufer war wahrscheinlich sehr talentiert und stark da drin, das einfach irgendwie zu positionieren. Da fällt mir dazu ein, es gibt ja diesen MEG, Mehmet E. Göker. Das ist ja, glaube ich, so ein Social Media Phänomen. Ich meine, der hat ja schon mal irgendwie in Süddeutschland auch im Finanzvertrieb irgendwie große Unternehmen aufgebaut. Ich glaube, betriebliche Altersversorgung war, glaube ich, sein Thema.
Private Krankenversicherung hat er gemacht.
Private Krankenversicherung. Ja. Und jetzt, man verfolgt das ja so ein bisschen, jetzt sitzt er ja teilweise irgendwie in Dubai und sitzt irgendwie in Istanbul und versucht, Leute zu motivieren, kommt hier zu mir hin, ich zeige euch, wie dieses Vertriebssystem funktioniert und ihr verdient ohne Ende Geld.
Ja.
So, was ist, du kannst das besser beurteilen, wie ist da was dran? Verdienen die wirklich so viel Geld da unten? Wie funktioniert das? Kaufen die irgendwie, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Oder ist das alles nur eine Social-Media-Show, da ist nichts dran? Da sind ja Autos, da sind Häuser, da sind Villen, da ist dies, da ist das. Wie siehst du das?
Ja, also als der Mehmet Göker das mit seiner MEG damals gemacht hat, der hat das ja wirklich in Perversion getrieben. Also das war das war schon heftig. Also mit diesen privaten Krankenversicherungen, die hatten damals eine Stornozeit von 12 Monaten. Er hat aber teilweise 13, 14 Monatsbeiträge an Provision bekommen. Ja, also er hat das dann halt einfach 12 Monate laufen lassen, gekündigt, umgedeckt und hatte dann immer entsprechend dieses Delta dann von den Provisionserträgen, ja. Also, aber das war er einfach smart, weil er das System quasi in dem Moment halt ausgedribbelt hat und die Versicherungsgesellschaften haben es halt mit sich machen lassen, weil die immer nur wieder auf Neuabschlusszahlen gucken. Es ist super viel Geld in diesem Markt zu verdienen, auch immer noch. Ja, deswegen kann das funktionieren. Ob man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, wage ich zu bezweifeln. Und auch, ob man damit langfristig wirklich erfolgreich ist, wage ich auch zu bezweifeln. Ja, also und dann halt in diesen Strukturen, hattest du ja auch eben angedeutet, wenn du dir so Strukturen aufbaust, profitierst du halt eigentlich mehr davon, dass andere für dich die Arbeit machen. Ja. Ist auf jeden Fall möglich, passt aber überhaupt nicht zu unserem Ansatz, weil das ganze Thema.
Nur mal interessant, weil das ist ja auch in der Finanzversicherungsbranche, so Social Media ist inzwischen auch ein Riesenthema. Ja. Es gibt ja so Personen wirklich eine Plattform, und da gibt es wahrscheinlich weltweit, gibt es auch noch viele, viele andere, die man da jetzt wahrscheinlich benennen kann. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen ein deutsches Phänomen, was man schon mal gehört hat. Aber war nochmal interessant, einfach so deine Einordnung da irgendwie zu hören. Das war auf jeden Fall, weil das hat ja jetzt auch ein Thema, einmal Abschlussprovision, das war ja der Grund dieser ganzen Geschichte, oder Honorarbasis. Vielleicht nochmal jetzt Nunicon und das Bestandsunternehmen deines Vaters. Jetzt hast du ja gesagt, die haben eigentlich eher so den klassischen Ansatz, aber er hat natürlich über Jahrzehnte, hat er natürlich maßgeblich was aufgebaut. Hinterfragt er da manchmal dann so diesen Honoraransatz oder eure Marktpenetration? Oder sagt er, du, das ist vielleicht irgendwie ein neuer Ansatz, finde ich auch irgendwie ganz interessant, aber ich habe ja wahrscheinlich auch bewiesen, kann ich mir vorstellen, dass es so vorgeht, dass das, was ich jetzt seit Jahrzehnten mache, nicht ganz erfolglos war. Er hat da was Tolles aufgebaut. Das sind ja zwei unterschiedliche Welten so ein bisschen auch.
Ja, das merkt man auch. Also da geraten wir auch häufiger mal aneinander, weil diese Denkweisen halt nicht grundlegend anders sind, aber schon auch anders sind. Was uns da hilft, ist die Neugierde für beide Seiten. Ja, das muss man schon sagen. Ich finde es Wahnsinn, was er aufgebaut hat. Das muss man sagen. Also da habe ich absolut größten Respekt, über 40 Jahre sowas aufzubauen und halt auch weiterhin eigentlich immer noch die Kunden zu haben, die am Anfang auch da waren. Also die kennen mich, seitdem ich geboren bin. Ja, und das ist schon toll. Also da ziehe ich auch wirklich den Hut. Dennoch, und das gebe ich ihm dann wieder mit zurück, dass sich Sachen auch einfach verändern, ja, und auch verändern dürfen. Und dass es einfach coole neue Ansätze gibt, die den größten Mehrwert für den Kunden auch haben. Und das war auch immer sein Bestreben, wirklich den Kunden vollumfänglich langfristig zu begleiten. Es ist fast schon so ein Family Office Charakter hat das, ja. Also die kommen teilweise mit privaten Themen, ja, oder ne, wird ihnen geholfen, die Post zu bearbeiten und so weiter. Einfach weil wir die unterstützen möchten, ja, wenn da Bedarf ist. Und also diese Denkweise, wirklich das Beste für den Kunden dann zu auch umzusetzen, das treibt uns dann wieder so zusammen und lässt halt beide Geschäftsmodelle dann davon auch profitieren.
Okay. Wie lange macht er noch? Also wie viele Jahre? Er ist ja operativ, glaube ich, noch tätig.
Ja,
genau. So, jetzt war er ja auch so stark am Kunden über Jahre und Jahrzehnte. Das muss ja dann doch auch irgendwie übernommen werden. Ist es dann wirklich so, dass du ihn dann irgendwie 1:1 ersetzt? Oder klar, da sind Mitarbeiter, da ist ein Team. Wie soll das in Zukunft laufen? Er wird ja wahrscheinlich irgendwann mal an irgendeinem Tag X sagen, okay, jetzt bin ich wirklich operativ raus. Mhm. Wie ist da die Nachfolge oder der Übergang geregelt? Oder steht das schon alles? Ist das schon irgendwie alles klar? Oder gibt es da einen Geschäftsführer oder leitende Angestellte, die das so betreiben? Weil das ist, glaube ich, auch für viele andere Unternehmensnachfolger irgendwie spannend.
Ja, also ich glaube, das ist auch super wichtig, diesen Prozess halt frühzeitig einzuleiten und auch dann mit begleiten zu lassen. Also das ist auch das, was wir merken. Also wir haben das schon vor 7, 8 Jahren haben wir schon angefangen, zumindest rechtlich diese ganze Nachfolge so aufzusetzen, dass das Unternehmen auch ohne ihn funktionieren kann. Ja, also Überschreibungen von gewissen Anteilen und so weiter. Dass wir jetzt sagen können, okay, wenn er von heute auf morgen sagt, ich habe keine Lust mehr, dann würde das Unternehmen weiterlaufen und dann würde ich erstmal als Geschäftsführer alleinig eingesetzt sein. Ja. Mhm. Wenn ich ihn frage, dann variiert das immer. Ne? Ein Tag so, ich habe gar keine Lust mehr, aber am liebsten würde ich jetzt schon in Rente gehen. An anderen Tagen sagt er, hat noch wieder richtig Lust, ich mache noch 10 Jahre. Also ich denke mal, dass er
kann auch ein bisschen mehr Golf spielen. Er spielt ja wahrscheinlich auch Golf, kann ich mir vorstellen.
Ja, er spielt auch Golf, genau.
Irgendwann als Kind mal angefangen hast.
Ja, die ganze Family spielt. Das ist so unser Familienhobby. Also ich hoffe, und das ist auch, was er sagt, er wird immer als Berater und auch als Mentor im Unternehmen bleiben. Es ist, glaube ich, auch klar, wenn man sein Leben lang Unternehmer ist, dann ist das die DNA, das ist die Identität und das darf es auch sein. Aber das Zepter dann auch wirklich mal komplett zu übergeben, das wird so in den nächsten paar Jahren dann auch vollzogen werden. Und ich bin immer ein Fan davon, gewisse Dinge auch abzugeben. Also ist der Plan, da eine Doppelspitze zu fahren hier im Unternehmen und nochmal jemanden mit hineinzuholen, der das dann auch ganz so operativ weiter lenkt und ich dann quasi nur in Anführungsstrichen das ganze Thema von der Seitenlinie betreue und die Ideen und Visionen halt mitgestalte.
Gibt es diese potenzielle Person? Gibt es da schon jemand irgendwie in-house, wo er sagt, so, okay, den können wir da irgendwie aufbauen? Ich weiß nicht, so habe ich das in meinem Fall gemacht. Ein Autohaus, wo ich auch seit 10 Jahren nicht mehr operativ tätig bin. Da gibt es einen Geschäftsführer, aber den habe ich im Prinzip selber von unten hochgezogen. Gibt es sowas irgendwie extern auf dem freien Markt? Oder baut man da jemanden potenziell auf? Gibt es da schon Überlegungen?
Ja, also es gibt beide Überlegungen und das Thema wird sein, dass ich beides anstoßen werde, um auch einfach auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe ja auch noch eine kleine Schwester, also die ist da auch eine potenzielle Kandidatin dafür und das fände ich natürlich toll, auch dieses Familienunternehmen dann gemeinsam mit meiner Schwester zu führen. Das sind aber alles noch Themen, die in der Zukunft liegen, sagen wir es mal erstmal so. Okay. Aber beide Optionen sind möglich. Und das ist da, also für mich ist halt einfach nur wichtig, diesen Prozess, vor allem diese Staffelstabübergabe und auch diese Werte dann wirklich geregelt zu übergeben und auch klar zu kommunizieren, weil das hat man ja häufig sonst auch in Unternehmen, das wirst du mit anderen Unternehmern hier in dem Podcast auch schon besprochen haben, dann ist immer noch einer im Raum so mit, ne, wenn das nicht gut gemacht wurde. Ja, und das ist so ein Thema, wo wir auch immer wieder dann auch unsere Kunden sensibilisieren, zu sagen, hey, das darf ein Prozess sein, aber irgendwann muss auch ganz konkret dann gesagt werden, jetzt ist hier Sohn, Tochter, Nachfolger, Nachfolgerin, wie auch immer, die entscheidende Position und dann, ja, dass da das ein klarer Cut dann auch ist.
Deine Schwester, ist die auch in dem Bereich oder hat die beruflich was ganz anderes gemacht?
Die macht beruflich noch was ganz anderes.
Okay.
Ja, aber das Thema so Management, Prozesse etc., das hat sie sehr, sehr gut drauf.
Okay. Abschlussfrage. Wir haben ganz, ganz vieles besprochen. Wo siehst du dein Unternehmen oder beide Unternehmen so in den nächsten 10 Jahren? Ich weiß, die Zeit hat ja nochmal durch KI, durch all die Dinge, die gerade so passieren. Ich glaube, da sind jetzt nochmal ganz neue und andere Dynamiken. Trotzdem, wie du es auch schon mehrfach gesagt hast, dieser persönliche Beratungsansatz im Bereich Vermögensberatung, Finanzplanung, Finanzcoaching wird, glaube ich, auch mal nicht mal so eben aussterben. Du hast auch von hybriden Modellen gesprochen. Wie sieht deine Vision einfach für die nächsten 10 Jahre aus? Du hast zwar schon mal so eine gewisse potenzielle Mitarbeiterzahl benannt, aber in welche Richtung soll es gehen?
Ja, wir wollen in dem Sinne das führende Unternehmen für diesen Bereich der Finanz- und Unternehmenscoaching werden. Ja, die diese beiden Welten miteinander kombinieren und das auf mit höchster Qualität. Das ist unser Anspruch, weiterhin diesen Boutique-Charakter zu haben und den Mehrwert über ein ausgefeiltes Expertennetzwerk dem Kunden dann zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht nur die große Vision, aber das ist, glaube ich, die machbare Vision in den nächsten 10 Jahren, gepaart mit diesen ganzen, wie du schon sagst, digitalen Möglichkeiten, die dabei sind, um Kunden zu informieren und auch das ganze Thema Finanzplanung nochmal zu professionalisieren. Aber wie wir auch am Anfang gesagt haben, Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. Wir wollen ein Begleiter sein. Ja, wir sind in dem Moment kein Berater, sondern ein Begleiter, so eine Art Sparringspartner. Weil wir ja auch immer sehen, dass Unternehmer sich häufig auch alleine fühlen und viele gar nicht so diese Probleme nachvollziehen können, die ein Unternehmer dann mit sich ausmachen muss. Und genau da sind wir dann da, um über gewisse Optionen zu sprechen und dann herauszuarbeiten, was für den Unternehmer dann der richtige Weg sein kann.
Super spannend, was da alles in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten von deinem Vater aufgebaut wurde. Den Weg, den du auch jetzt schon beschritten hast, ne, die verschiedenen Stationen, die du durchlaufen hast, mit der Entscheidung, dann auch ein neues Unternehmen zu gründen. Doch nochmal mit einem ganz anderen Ansatz, nämlich Sparringspartner, Coach für Unternehmen zu sein, Unternehmer, Startups, größere Unternehmen. Also wir werden es weiter verfolgen. Ich glaube, da wird noch einiges kommen in den nächsten Jahren. Dir erstmal super vielen Dank für deine ganzen Ausführungen, dass wir uns da unterhalten haben über all die Punkte. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben einfach in Kontakt und schauen, was die Zukunft bringt.
Vielen Dank, Carlo.
Ciao.
Tschüss.